Dokumente, die dann jemand zusammenführt und nacherzählt. In gewisser Weise ist Dracula ja auch so ein Thema, wo so einzelne unterschiedliche Medien zusammengestellt werden, in Reihenfolge gebracht werden, eine Geschichte zu erzählen. Und die Idee von so einer Rahmenhandlung. Eine Rahmenhandlung bei Hyperion gibt es das eben.
Hyperion von?
Dan Simmons.
Und wie kommst du auf Dan Simmons?
Das ist jetzt die Serie. Wir sind im dritten Teil und sind Folge 47.
Folge 47 von eigentlich Podcast, eigentlich-podcast.de. Ja, wir sind, zu meiner Linken läuft
Mitch.
Und ich bin Flo. Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast, bei dem wir im Laufen reden und laufend reden.
Und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen über das Ziel kurz hinaus, weil ich es gerade ganz lustig finde, passt irgendwie zu dem Grab, an das wir gleich gehen, dass dieser Friedhof ist komplett leer. Und ich habe vorhin schon mal geguckt, dass ich es gleich finde, auch wenn ich da vorher schon war. Aber es gab genau einen Mann, der telefonierend auf einer kleinen Bank in der Nähe genau dieses Grabes sitzt, an das wir jetzt gehen.
Ach, und dann sind wir vorbeigegangen. Okay, das heißt, also ihr merkt, wir sind wirklich im Laufen. Alle Tracks, die wir während unseren Folgen ablaufen, findet ihr auf unserer Netzseite. Die nehmen wir dann auf und stellen die dann da. Also das heißt, Tracks zum Nachlaufen, meistens in und um Berlin. Hier tatsächlich auf dieser Strecke haben wir uns schon mal mit anderen Episoden gekreuzt. Mitch, du kennst die noch?
Ja.
Das war Konrad Zuse.
Zuse, genau, da sind wir hier dran vorbeigelaufen.
Ja. Und ich war noch nie drin in dem Friedhof und das ist wirklich ein kleiner Ort der Stille. Ich bin positiv überrascht. Ich mag Friedhöfe total gerne. Das Erste, was ich auch in Paris immer mache, ist auf den Friedhof zu gehen,
ja.
Weil die sind noch mal richtig eindrucksvoller.
Ja.
So, also was hast du dir jetzt, den Connect möchte ich gerne.
Hier zu diesem Grab hin, weil hier gibt es, auf diesem Friedhof gibt es eine Reihe, die Familie Mendelssohn, MusikerInnen, MathematikerInnen, die sind hier auch präsent. Aber ein Grab, was viele kennen, manche Berliner, die zuhören, wissen vielleicht schon, wo wir drauf hinaus wollen, ist das Grab von E.T.A. Hoffmann.
Das ist ETW.
Ja, interessant, das weiß ich jetzt auch nicht so. Müssen wir gleich mal Wilhelmstadt hier. Er erwähnte aus Verehrung für Mozart statt Wilhelm Amadeus, steht hier unten noch als Erklärung.
Okay.
Und nicht weiter sucht, sondern dann, na, das muss es sein.
Ja.
Er wird hier ausgezeichnet auf dem Grabstein im Amte als Dichter, als Tonkünstler und als Maler. Es gibt auch so eine E.T. Hoffmann-Gemeinschaft und die haben immer, das war glaube ich sogar Januar oder Februar, ich glaube zum Todestag, eine Zeit lang, da gab es eben mal einen schönen Artikel mit Foto, trafen sich dann immer ein paar hier und haben mit Wein angestoßen am Grab, als es noch so richtig kalt und dunkel war. Ich möchte hier anfangen, obwohl es eigentlich um Dan Simmons Hyperion geht, weil wir sind in Berlin und es gibt eine sehr schöne Dokument, Geschichte, Sammlung eben von E.T. Hoffmann, die heißt Serapions Brüder. Hast du davon mal gehört?
Nee.
Die wurde von 1819 bis 1821 von ihm mehr oder weniger zusammengestellt. Also da gab es eine ganze Reihe von Artikeln, von Kurzgeschichten. Eine ganz bekannte Geschichte wurde da auch nochmal mit reingenommen, Nussknacker und Mausekönig, was man ja auch immer mit Kindern als Ballett so oft vor Weihnachten guckt. Und von Serapions Brüder bin ich drauf gestoßen per Zufall, musste das auch nur nachrecherchieren. Ich glaube, der Bayerische Rundfunk 2006 hat eine 12-teilige Serie gemacht davon als Audio. Und die macht richtig Spaß. Also die ist total schön. Ich habe da ein ganzes Wochenende das durchgehört und gleichzeitig renoviert. Also einfach so ein Audioraum hergestellt. Nur Jungs oder junge Männer, die dann quasi leicht alkoholisiert diese Rahmenhandlung um diese einzelnen Geschichten, wie zum Beispiel auch Nussknacker und Mausekönig, bestreiten. Die sich die Serapionsbrüder nennen. Und das waren wohl auch wirklich eine Gruppe um E.T.A. Hoffmann, so ein literarischer Kreis, die sich auf den Mönch und Märtyrer, heißt das dann, glaube ich, Serapion bezogen haben, der im 12. Jahrhundert ursprünglich aus Schottland oder Irland in Spanien landete und dann Teil von so einem Orden wurde, der versuchte, Christen im umgebenden islamischen Raum, die versklavt waren oder gefangen waren, rauszukaufen. Also nicht mit dem Schwert, sondern mit Geld. und der dann selber in so einem Tausch sich selbst das Pfand eingelegt hat, um einige von den Christen frei zu bekommen. Dann kam das Geld aber nicht rechtzeitig nach Algier zurück und er wurde dann von dem islamischen Herrscher in der Region an so ein, also nicht so ein christliches Kreuz, sondern dieses diagonale Kreuz, wie heißt die nochmal, mit M, weißt du, diese auch für Zugschranken. Auf jeden Fall wurde Serapion da dran genagelt und dann zerstückelt und wurde so der erste Märtyrer dieses Ordens in Spanien.
Nee, das heißt, von welcher Zeit sprechen wir da?
Das war jetzt im 12. Jahrhundert.
Ist das eine Fiktion oder ist
das? Das ist, ja, also man weiß nicht genau, wann er geboren ist, aber der Tod, und die, da gibt es Dokumente zu, der war wohl auch von Richard Löwenherz, wenn ich mich recht erinnere, war der auch irgendwie verbandelt.
Und das war dann halt zur Zeit des Kalifats dann in Andalusien. Oder nee, das war Algier, hast du gesagt. Das
Algier
war
wurde er hingerichtet, aber das war ja damals, wie hieß er nochmal, also war ja Spanien, Portugal, Gibraltar, Andorra, hieß ja damals noch anders, Iberische Halbinsel war das, glaube ich, alles. Und da war eben Nordafrika sowieso eben islamisch und man hat, ja, egal. Aber auf jeden Fall, lustiges, Serapions Brüder benennen sich nach etwas, was ich nicht recherchieren konnte, nämlich die nennen das diesen serapionische oder serapinische Art, die sie als Schriftsteller, es sind jetzt nur Männer, brauche ich nicht gendern, nutzen, dass man alle seine Dinge sich innerlich schon mal ein Bild herstellt. Also man stellt von allem, was man schreibt, innerlich schon mal ein Bild her, bevor man es auf Papier bringt, um auch sicherzustellen, dass es erlebbar wird. Ne? Was mich so ein bisschen an unsere Gestalttherapie über diese Phänomenologie, also dass man sich selber als Körper, als Instrument, als Resonanzraum seiner eigenen Geschichte bildhaft schon mal mit dem, was man gerade verfasst, auseinandersetzt, damit das in Anführungszeichen vielleicht nicht zu verkopft oder abstrakt wird, sondern wirklich auch erlebbar für die, die es lesen.
Und das ist jetzt eine Schreibhaltung, die E.T.A. Hoffmann mit entworfen hat? Oder ist das in der Geschichte von E.T.A.? Ich muss gerade, wir sind jetzt mitten in der Dan Simmons Folge Teil 3 und jetzt ist die Geschichte, schnuckt die Geschichte.
E.T.A. Hoffmann ist aus der Romantik, wo es auch sehr viel eben immer um individuelle Schicksale, Außenseiter und sowas ging und diese Idee, dass man ganz viel Wert darauf gelegt hat, sich mit dem zu identifizieren und da Bilder zu entwerfen, zu beschreiben, das liegt, glaube ich, so ein bisschen einfach in der Zeit. Das ist nicht genau seins.
Das Illuminieren ist ja dann letztendlich auch eine technische Geschichte geworden mit der Fotografie, die sich dann auch jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, aber später. 40 Jahre später, also ich glaube, das ist dann dieser Zeitgeist, der sich dann vielleicht dann auch erstmal in so einer künstlerischen Gattung wie in der Literatur niederschlägt.
Ja. Und für mich wäre das kleine erste Kapitel dieser Episode abgeschlossen.
Okay.
Also Serapions Brüder ist eine Geschichte, wie es viele gibt, eben auch Hyperion, die eine Rahmenhandlung hat. In dieser Rahmenhandlung philosophieren oder plaudern junge schreibende Männer über die Geschichten, die sie sich gegenseitig erzählen. So, ne? Und das ist in Hyperion auch. Und ich wollte einfach E.T. Hoffmann einfach einmal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht inhaltlich nochmal.
Okay, das heißt, wir haben hier so eine übertragbare Rahmenerzählung in Form dieser Brüder und die treffen sich jedes Mal hier am Grab.
Das ist die Gemeinschaft. Es gibt jetzt, inzwischen gibt es auch regelmäßig Tagungen so, aber ich glaube, so ein eher informelles Treffen war hier auch in der Vergangenheit schon, dass E.T. Hoffmann Fans, würde man vielleicht eher sagen.
Fans?
Fans.
Fans, also Fans. Die Fanboys.
Only Fans treffen sich dann hier.
Okay, und die machen das, und das, was du gehört hast, war eine Produktion. Oder
ja, das ist 2006. Es war damals im BR Hörspielpool, glaube ich. Wobei 2006 war es wahrscheinlich auf CD. Es kam später wahrscheinlich ein Hörspielpool. Aber das Original, 12 Episoden. Ich habe gesucht. Ich habe lustigerweise den 12. Teil auch noch im BR Hörspielpool auf so einer Unterseite gefunden im Web, nicht im Podcast. Den hat vielleicht einfach jemand vergessen zu löschen. Aber die anderen 11 sind leider gerade aktuell nicht abrufbar. Aber Wenn man sich einen Alert setzt, die rotieren ja ihre eigenen Archive immer wieder durch die Podcasts. Also.
Okay, das war jetzt ein geschichtlicher Einstieg.
Ja.
Es geht weiter mit Hyperion. Hyperion ist das wievielte Buch von Dan Simmons? Ich glaube, das ist eines der bekanntesten von dem Autor. Ne? Alle, wenn Dan Simmons, dann Hyperion.
Also wir hatten ja King, The Song of Kali war 85 sein erstes Buch, was erschien. Berlin. Das war noch überschaubar umfassend. Und 1989 kam Hyperion raus. Und Hyperion, und das ist halt eben das, was ich hier so klar machen wollte, ist eben auch so eine, hat so eine Rahmenhandlung. Ja? Wo wir das auch noch kennen, zum Beispiel ist bei 1001 Nacht. Da gibt es eine Rahmenhandlung. Es gibt aber auch in der deutschen Literatur Wirtshaus zum Spessart. Ne? Da gibt es ja auch dieses, die Leute, die sich im Wirtshaus zum Spessart treffen, kann ich auch jedem nur empfehlen, mal zu auf lesen. Wikipedia zu suchen, weil die versuchen dann zu identifizieren, was denn das Wirtshaus zum Spessart sagt. Für Leute, die halt irgendwie den Spessart so ein bisschen kennen. Ich komme aus der Gegend. Da ist dann irgendwie so eine Bundesstraße im Schatten und die Straße ist halt so breit, dass dieses Haus, was so rangeflanscht ist, wo dann irgendwie auch neu angebaut wurde, so völlig lieblos, das könnte das Wirtshaus zum Spessart, das war früher mal eine Post und so. Und da ist es ja auch so, dass zum Beispiel die mit dem Kohlepeter Munk, ich glaube, die das kalte Herz,
ja,
ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die eingebettet ist in diese Geschichte von Wirtshaus zum Spessart. Und diese Rahmenhandlung, die können unterschiedlich dominant sein. In dem Fall von Serapions Brüder plaudern die einfach, Wirtshaus zum Spessart, warten die nachts einfach, unterhalten sich gegenseitig, dass sie nicht einschlafen, dass die Räuber sie nicht überfallen. Und bei Hyperion ist es auch so, dass ich 7 Pilger auf dem Weg zu einem Planeten mit dem Namen Hyperion treffen. So, jetzt sind wir raus.
Jetzt genau, jetzt sind wir ganz kurz, zur Lokalisation. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir sind am Mehringdamm. Wir sind hinterm Hallischen Tor Mehringdamm, direkt an dem Friedhof. Und gehen jetzt... Ja, mal gucken, wo uns der Wind hintreibt oder der Mitch mit seiner Geschichte. Hm. Aber wir suchen uns mal wieder so ein paar Nebenstraßen. Das heißt, so professionell, dass wir die leisen Straßen von Berlin abgehen, sind wir noch nicht. Wir kommen immer wieder an Kreuzungen und größeren Straßen vorbei. Also seht uns das Nebengeräusch nach.
Ja, aber ich werde einfach vielleicht dieses Hintergrundrauschen nutzen, um ein bisschen was vorzulesen, weil Hyperion wird immer wieder eben auch eingeleitet mit dem Verweis darauf, dass es ähnlich strukturiert ist wie die Canterbury Tales. Und die Canterbury Tales, die sind aus dem 14. Jahrhundert und das ist eine Wallfahrt, die einige machen, die werden auch einzeln so beschrieben vorher, da ist der Ritter, da sind unterschiedliche Leute und ähnliches bei Hyperion auch. Und bei Canterbury Tales gibt es dann auch so eine Rahmenhandlung, die nicht unähnlich ist, weil hier ist es ein Wirt. Ich lese das mal kurz vor. Das ist jetzt die deutsche Version, die sich trotzdem reimt. Im Original ist es eben aus England. Und da so war, der Wirt sagt, so wohlanständig war des Wirtes Wesen, als er ja zum Hofmarschall auserlesen. Sein Wuchs war stark, tief lag sein Augenpaar. In Chepe, kenne ich nicht, was es selbst kein besserer Bürger war. Gewandt und klug und grad heraus, er sprach, in nichts es ihm an Männlichkeit gebrach. Dazu war er ein aufgeweckter Mann. Gleich nach dem Abendessen hub er an, in heitrer Laune dies und das zu sprechen. Und als berichtigt waren unsere Zechen, begann er also. Da hinten kommt die Feuerwehr. Und auf jeden Fall sagt hier der Wirt, sagt all den Leuten, die auf der Wallfahrt sind, sagt er, also begann er also, wahrlich, meine Herren, willkommen heiße ich euch hier herzlich gern. Denn, meiner Treu, wenn ich nicht lügen soll, sah mein Gasthof ich noch nie so voll in diesem Jahr, wie heute am Tag er ist. Gern möchte ich euch erheitern, darum wisst, dass ich mir eben einen Scherz erdacht, der vielen Spaß und keine Kosten macht. Ihr geht nach Canterbury, eure Pfade, beschirme Gott und seines Märtyrers Gnade. Und sicher weiß ich, dass ihr euren Weg zu kürzen denkt durch heiteres Gespräch. Denn unbehaglich wahrlich ist's und dumm, einherzureiten wie der Stein so stumm. Drum wird es mich, wie ich schon sagte, freuen, euch angenehm und lustig zu zerstreuen. Und wenn ihr insgesamt des Willens seid, mir zu gehorchen und mit Folgsamkeit dasjenige zu tun, was ich euch weise, bei meines Vaters Seel, seid auf der Reise, ihr morgen da nicht hochvergnügt und munter, schlagt mir den Kopf von meinem Rumpf herunter. Macht keine Worte, hebt empor die Hände. Und dann jetzt der Erzähler hinter dem Wirt, der sagt, wir waren rasch mit dem Entschluss zu Ende und schien nicht wert, es lang zu beraten. Wir gingen schlichthin darauf ein und baten, ihm kundzumachen, was im Sinn er trage. Nun, Herrin, sprach er, hört, was ich euch sage, doch bitte ich dringend, nehmt es mir nicht krumm, denn kurz und gut, es handelt sich darum, es soll jeder von euch vier Geschichten den Weg zu kürzen auf der Fahrt berichten. Zwei wären wir nach Canterbury wandern und auf dem Heimweg dann die beiden anderen. Der aber, welcher schließlich unter allen von Abenteuern, die einst vorgefallen, das Beste vorgetragen hat, das heißt, was euch erbaut wie ergötzt zumeist, erhält zum Lohn dafür in diesem Haus auf Kosten aller einen Abendschmaus, wenn wir von Canterbury heimwärts kehren. Und gern will ich eure Lust zu mehren auf eigene Kosten selber mit euch reiten und euch als Führer auf der Fahrt begleiten. Also das ist quasi das Setup in Canterbury Tales, auf das Dan Simmons sich da zu berufen scheint.
Also im Prinzip geht es hier um sich die Zeit mit Geschichten zu vertreiben.
Ja.
Weil damals gab es noch keine Streaming-Services, ne? Hatten wir auch schon mal.
Ja, genau. Die gibt es dann jetzt bei Hyperion schon.
Ja.
Aber das Ding ist, dass hier jetzt sich sieben Pilger in einem Raumschiff treffen. Wir steigen auch total mittendrin ein. Der Konsul erwacht, das ist einer der sieben Pilger. Und dann treffen sich alle Pilger zum ersten Mal. Warum gepilgert wird, erkläre ich dir gleich.
Ja, das ist eigentlich ein total schönes Setup, weil wenn man sich jetzt Sci-Fi-Geschichten anguckt, dann ist es ja immer so, dass Handlung durch Aktion passiert. Ne?
Mhm.
Das heißt, es tritt irgendein Ereignis ein und dann gibt es halt irgendwie, und natürlich gibt es im Science-Fiction-Bereich alle möglichen Handlungen, die man sich ausdenken kann. Aber, und ich glaube, da fällt mir nur noch Stanislaw Lem ein, ist die Zeit dazwischen, weil es gibt so viel Reisezeit bei Science Fiction, die nie thematisiert wird. Bis auf Stanislaw Lem mit dem Raumfahrer Perks, ja, der auch dann aus lauter Langeweile dann auch sich irgendwelche Sachen ausdenkt. Und das finde ich eigentlich ein total gutes Setup, dass man dann dieses Warten auf die Ankunft auch entsprechend so mit Geschichten auflädt.
Ja. Und das ist interessant, dass du sagst, weil nämlich gerade hier es auch so ist, dass die eine ganz besondere Form des Reisens gewählt haben, um zum Planeten Hyperion zu kommen. Und es gibt ja, das kennen wir schon aus der Ilium-Folge, gibt es ja diese Farcaster-Systeme in der Logik in den Welten von Dan Simmons. Farcaster heißt, du kannst von jetzt auf gleich.
Das heißt, glaube ich, in der deutschen Übersetzung Fax.
Also wirst du durchgefaxt.
Ja, ja, du wirst im Prinzip, ich habe übrigens Ilium ein bisschen weitergelesen.
Oh.
Ja, 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 ja. Nachdem ich auch von anderen Freunden des Podcasts gesagt bekommen habe, lies das weiter. Und ich finde es toll. Das ist wirklich so ein schöner, kurz vors Bett gehen, ein paar Seiten lesen, bringt einen total runter. Ist aber auch aufregend. Aber die Fax ist ja so, die funktionieren ja so, dass die Cloud in Ilium für diese Menschen haben ja sämtliche Geninformationen gespeichert. Und du wirst durch so einen Fax, wirst du dann halt komplett auseinandergesetzt, ja. Bist quasi tot und wirst dann komplett neu aufgebaut. Ja. Deswegen funktioniert das für die ewige Jüdin nicht, weil sie ja außerhalb der Cloud ist und halt nicht mehr ins Memorium eingeschrieben ist.
Ah, damit deswegen haben wir die eine Frage vom letzten Mal auch, weshalb die dann nicht...
Genau, sie kann nicht faxen, weil sie quasi so ein Outlaw ist und nicht in dieser Cloud als Speicher vorhanden ist.
Ja. So ist es halt schon wieder vergessen. Und das ist vielleicht auch gut, nur mal was Plot-Spoiler angeht. Dan Simmons schreibt, finde ich, einfach so schön, dass ich immer so dachte, so ein bisschen so Plot-Spoilern kann man... Manchmal finde ich gar nicht so richtig, weil es so ein bisschen so ist, wie wenn man jemandem ein Bild erklärt und im Endeffekt sagt, aber geh doch dir das einfach mal anschauen. Ne? Du erkennst ja so ein Van Gogh-Bild und dann sind die Sterne und das ist alles durch und so, ach, du musst dir einfach angucken. Und so ähnlich kommt es mir manchmal auch vor. Ich versuche das hier zusammen zu stottern und kann einfach nur sagen, auch wenn ich Inhalte wiedergebe, dann ist es der Plot nicht gespoilert, weil da kommt wirklich der Spaß vom Lesen. Und wir sind jetzt parallel zur großen Straße. Du hast eine Route im Kopf?
Wir können euch in Gleis Dreieckpark gehen.
Okay, gut. Dann dann führst du, dann kann ich einfach vorbei.
Du kannst deinen Kopf abschalten und einfach der Geschichte folgen. Nee, ich kann das machen.
Und dieses Reisen ist ganz wichtig, da greife ich schon mal auf, auch wieder typische Dan Simmons-Universum, Hyperion-Universum, Ilium und so. Es gibt da diese Farcaster, wir wissen also eben diese Faxe, wie sie scheinbar im Deutschen heißen, dass die auf der alten Erde, da macht es den Menschen möglich, einfach von A nach B zu gehen, als ob man durch eine Tür geht. Und dieses B ist dann wirklich aber auch beliebig weit entfernt von dem Punkt. Es ist halt so ein bisschen wie wenn wir jetzt irgendwo in Neuseeland anrufen und die Verzögerung ist eigentlich nicht spürbar. So. Und bei dem Fahrkastensystem lernen wir in Hyperion, was ja vorher rauskam, eben 89, dass es wirklich keine Zeit gibt. Also das ist, Information ist da schneller als das Licht. Und das heißt, diese Fahrkastensysteme sind da so aufgebaut, dass die in unterschiedlichsten Sonnensystemen kannst du überall rauskommen. Ja, und ein ganz großer Bereich des Universums ist erschlossen, also ein relativ großer Bereich. Aber drumherum, was nicht über Fahrkaste erschlossen wurde, das sind die Outbacks oder so. Das würde man in Australien so da fehlt die Infrastruktur dahinter. Und in diesen Bereichen, und das ist so ein bisschen Expanse-Thema auch, also ich merke sowieso, dass wir da zwischen Expanse und Hyperion oder Dan Simmons sind so, gibt es so Sprünge, die hin und her gehen, die sich beide vielleicht aber eben auf dieses The Stars My Destination berufen. Da gibt es die Austers. Und die Austers sind nicht in der Hegemonie der Fahrkaste erschlossenen Welt erreichbare Menschen, die allerdings sich selbst auch so modifiziert haben über die Zeit. Also man denkt jetzt eben an die Belters, die Austers und die Belters. Die Belters in Expanse sind aufgrund der fehlenden Schwerkraft anders über Generationen geworden, weil sie anders aufwachsen und andere Kräfte auf den Körper wirken. Die Austers haben sich wirklich genetisch modifiziert. Und die Austers führen immer wieder jetzt auch Krieg mit der Hegemonie, also mit dem. Und die Hegemonie sind nicht nur Menschen, da sind auch andere Kreaturen, klingt immer so
negativ. Ja, modifiziert könntest du es.
Nee, aber wir lernen jetzt zum Beispiel auch gleich als einen der Prediger den Kapitän dieses Schiffs. Das sind die Tree Ships, also Baumschiffe, die einen Kilometer lang, also wirklich so ein Baum, der dann durch, ist wunderschön auch beschrieben, auch da kann man wieder sagen, lesen gleich im ersten Kapitel, wie beschrieben wird, wie das aussieht, wenn du auf diesem unglaublich riesigen Baumschiff, wo du dann auch ein Gefühl dafür kommst, dass einfach dieser Baum gewachsen ist über die Jahrhunderte, die Jahrtausende, der größte Baum, den es gibt, der hat glaube ich 80 Kilometer Durchmesser, der Stamm, auf dem Baumschiff, auf dem sie sind, wird dann beschrieben, wie alles so leuchtet und so Verzweigungen hat wirklich. Es gibt alte Holztreppen. Es ist wirklich und, Fantasy fast ja, schon. Nicht so Hardcore oder Hard Fiction.
Aber wächst der dann im All oder wächst der dann immer weiter, während er dann fliegt? Ist das irgendwie erklärt? Nimmt er die Energie dann vom Fliegen oder?
Das wird nicht so genau erklärt und wenn man so ein bisschen rumhorcht. Leute, die Hyperion kritisieren, kommen meistens auch auf so einer, ich glaube, das heißt Hard Science-Fi oder sowas, also so eine Science-Fiction-Tradition, die wirklich sehr stark an möglicher Technologie orientiert ist. Die Simmons vorwerfen, dass er eigentlich Fantasy schreibt und nicht Science-Fiction.
Okay.
Und diese Science, in Anführungszeichen, von diesen Bäumen, das wird nicht weiter erklärt.
Ja.
Die Fahrcaster, wie das schneller als Licht gehen soll, wird auch nicht weiter erklärt.
Ja.
Es gibt so Räume, die wirklich fantasymäßig funktionieren.
Also spekulative.
Die genau, spekulativ sind, aber manchmal auch so, gerade bei Hyperion finde ich, diese Folge von dir, MacGuffin. Ne? Also da gibt es irgendwie das Shrike. Da ist es ein Wesen, auf das wir gleich zu sprechen kommen, was immer wieder auftaucht, was aber nicht wirklich im Buch auftaucht bis zum Schluss.
Ja.
Nur Spuren hinterlässt. Das ist wie so ein MacGuffin. Also wir alle Geschichten, die wir hören, wie bei Canterbury Tales, führen da anders als die Geschichten bei Canterbury Tales oder Serapions Brüder oder Wirtshaus zum Spessart oder Tausend eine Nacht. Die Geschichten führen alle, ein bisschen wie bei dem Hyperlink Cinema, die führen alle wirklich Informationen auf den einen Punkt.
Ja.
Was ist das Shrike? Was ist Hyperion? was ist Mythos, was ist Wissenschaft, wie ist das zu erklären? Also dieses, weil da sind ganz viele Sachen, die nicht erklärt werden, aber die unglaublich toll die Geschichte vorantreiben.
Also wir haben im Prinzip auch so wie bei Ilium mehr oder weniger drei Storylines.
Ja.
Haben wir jetzt hier so viele Storylines, wie dann im Pilger da sind. Jeder Pilger bringt eine eigene Geschichte mit oder gibt es da noch andere Erzählungsstränge?
Es gibt eben diese Rahmenhandlung, die treibt auch die Geschichte immer so ein bisschen weiter, aber die Geschichten, würde ich mal sagen, machen so 80% des Buchs aus.
Okay. Okay, noch eine Frage zu dem Universum. Spielt das überwiegend, also gibt's, wenn Universum gesprochen wird, ist das die Milchstraße oder gibt's auch andere Galaxien? Weißt du das, ob das jetzt irgendwie noch so über die Milchstraße wirklich Universum ist? Oder bleibt es auf die Galaxie Milchstraße beschränkt?
Da muss ich jetzt passen.
Das okay.
Ist vielleicht jetzt auch nicht so notwendig für die Geschichte.
Nee, ich wollte es jetzt nur als dieses Universum, was da aufgebaut wird.
Also wir haben ja dann wieder bei Expanse, da haben wir diese Ringstation und die Gates, wo man so durchfliegen kann.
Ja, und dann
weißt du ja nicht mal genau, wo du bist.
Ja,
dann bist du ja wirklich ganz...
Aber es geht nur ums Worldbuilding, ne? Ob das jetzt wirklich so völlig universell ist oder ob das noch die lokale Gruppe ist, wie das heißt, oder die benachbarten Galaxien hier.
Ja.
Also so, wir betreten jetzt den Gleis-Dreieck-Park. Auch wieder mehrfach gekreuzt von anderen Geschichten, von anderen eigentlich Episoden. Zuse war hier und ich hatte auch Webfonts mit Tobs.
Ah ja, stimmt.
Und wir hatten auch von Kelly Reichardt den Film.
Ja, stimmt, genau.
Den wir alle verlinken. Mal gesehen.
Es klingt so, als ob wir bald alles abgearbeitet haben und wenn dann Berlin durch ist, dann haben wir auch nichts mehr zu sagen.
Nee, dann sind wir auch durch.
Unser Denken ist im Orte, entsteht im Ort. Und wenn der Ort erschlossen ist, dann gibt es nichts mehr zu denken. Einer dieser Pilgerer, also das ist auch eine Analogie eben zu Canterbury Tales, geht um eine Pilgerfahrt zu Hyperion. Und immer auch diese Pilger wollen das Shrike. Da erkläre ich gleich noch, was das ist. Also diesen sehr brutalen
Blob,
gottähnlichen irgendwas. Nee, also, kein Blob, okay. Es ist also wirklich so mit Metallstacheln.
Kein Schleimbild.
Nein, gar nicht. Und einer davon ist Zoll Weintraub. Und der sagt am Anfang...
Ist das eine Übersetzung oder ist das...
Nee, der heißt im Englischen so. Okay, Zoll Weintraub. Zoll ist natürlich irgendwie so lange. Aber auf jeden Fall sagt der im Prinzip, was der Wirt sagt. Der sagt, in Englisch habe ich es jetzt hier rausgeholt, it would seem that our reasons for returning to Hyperion, also da ist jetzt anders als bei Canterbury Tales nicht so, erzählt euch mal was, damit die Zeit kurz wird, sondern jetzt geht es wirklich wie bei, vielleicht eben bei Hyperlink, Cinema geht es darum, the reasons for returning to Hyperion. Also wenn man die Geschichten alle zusammennimmt, wie bei Dracula. Ne? Also wenn man die alle zusammennimmt, vielleicht können wir mehr erfahren, warum wir in Anführungszeichen auserwählt sind, um diese Reise anzutreten.
Ja.
Yeah. It would seem that our reasons for returning to Hyperion are so compelling that even the Shrike Church, da lernen wir, es gibt eine Kirche, eine Religion um das Shrike herum, and the, weiß nicht, wie es sagt, Hegemonie, Hegemonie.
Frag mich nach englischer Aussprache.
Yeah, the Hegemony Probability Intelligences. Also die waren so wichtig. That we deserve to return, he said. I suggest that we share our stories in the few days remaining to us. Also das ist quasi die Einleitung. Ja, und was auch noch ganz wichtig ist, was auch Sol Weintraub sagt, does anyone here know why he or she was chosen by the Shrike Church to go on this voyage? Also, das heißt, die wurden auserwählt. Und das heißt jetzt aber nicht, dass die nicht wollten, aber es gab einfach eine sehr lange Liste und diese sieben wurden auserwählt. Was verbindet die? Das wollen die durch diese Kurzgeschichten, die zwischendrin erzählt werden, herausfinden. Und sie sind auf diesem Tree-Ship. Hyperion ist eins dieser Planeten, die nicht durch das Farcaster-System angeschlossen wurden. Und Hyperion ist auch ein ein Ort, den wir immer besser kennenlernen durch die einzelnen Geschichten. Aber ich versuche das jetzt mal ein bisschen einzuleiten. Hyperion hat zum ersten Mal hat eben das Shrike. Das Shrike ist ein über 3 Meter großes Wesen, was humanoid aussieht, was allerdings aus Metall zu bestehen scheint, aus Stacheln, die überall rauskommen. Ja. Und das Shrike, das fand ich halt irgendwie total schön, das hatte ich dir schon geschickt. Der Name, das wird im Buch nicht erklärt, ich habe es wirklich jetzt erst so erfunden, oder ich kann mich nicht erinnern, dass es im Buch erklärt wurde, aber es gibt einen Vogel Shrike, der eigentlich eine Sperlingsart ist. Und der Vogel Shrike,
der spießt Tiere
auf. Da gibt es einen schönen Artikel, den habe ich auch verlinkt in den Shownotes, ein bisschen länger das erklärt, weil der nicht nur Käfer oder so Kleinzeugs macht, sieht man auch Fotos von Grashüpfern und sowas. Und die Forscherin, die das geschrieben hat, erzählt auch, dass sie es irgendwie ganz schön findet, auch wenn es gruselig ist, wenn man einen Zaun sieht, an dem Käfer aufgesteckt sind, dass man weiß, dass irgendwo der Shrike lauert. So, ne?
Und nicht irgendein komisches Kind, was dann die Zeit sich im vertreibt. Ja, ich glaube, es ist auch eine Art von Haltbarmachung, ne? dass der Vogel dann halt immer ab und zu mal dann das dann so als Vorratskammer aufbaut.
Ja, es ist wohl so, dass der immer wieder zurückkommt, so wie, glaube ich, bei manchen Echsen ja auch dann irgendwie Zeug einfach mal so im Baum gestopft wird und dran geknabbert, wann immer man vorbeikommt.
Wann immer man Hunger hat.
Und das ist halt so ein Sperling, der aber so ganz brutal eben seine Opfer aufspießt, das sogar mit kleinen Säugetieren macht oder Echsen oder sowas, also da wirklich brutalst vorgeht. Und das Shrike ist benannt nach diesem System. Und das Shrike hat die Fähigkeit, wie wir in den Kurzgeschichten auch erfahren, die Zeit zu beeinflussen. Und auf Hyperion gibt es auch sogenannte Zeitgräber.
Darf ich nochmal kurz eine Zwischenfrage zum Verständnis stellen?
Ja.
Die Church of Shrike, ist die, ist das so eine Community, die dann eben diesen Shrike als so ein gottesähnliches Wesen anbetet und den als irgendwie so als ein Erlöser darstellt? Oder ist es eher so eine Organisation, die dann versucht, mit diesem dämonischen Wesen umzugehen irgendwo und das dann zu domestizieren oder irgendwie in Zaum zu halten? Also wie ist diese Stellung? Weil warum werden die Pilger rekrutiert, um dann zu diesem Shrike zu kommen?
Ja, das wird so genau nicht erklärt. Die Kirche fühlt sich aber eher an wie eine Idee von so einer amerikanischen Kirche, mit Anführungszeichen, um die drumherum ganz viel administrativer Überbau und so. Also wird halt quasi schon auch entschieden in Hierarchien und so, was natürlich auch in der bei uns sehr dominanten alten katholischen Kirche der Fall ist. Aber das fühlt sich da schon an wie eine Organisation. Aber gleichzeitig ist das schon, glaube ich, auch ein Thema, was nicht explizit angesprochen wird, aber diese Situation, in der das Shrike existiert und das, der Wunsch zu glauben, sage ich mal, das Menschliche, aber es ist ja nicht nur Menschen, es sind auch andere Wesen, die uns eigentlich sehr unähnlich sind in ihrer Erscheinung, dass sich dann darum ein Glauben, eine Religion gebaut hat. Es wird so Religion genannt. Aber genau erklärt wird es nicht.
Also das Shrike ist, richtet das dann auch irgendwelche Katastrophen an oder ist es einfach nur da?
Das kommt in den Kurzgeschichten gleich. Das ist okay. Genau das. Also dieses Stage-Setting jetzt mache ich nur, weil ich vielleicht nicht alles in den Kurzgeschichten abhandle, dass man es wissen muss. Aber wenn dann Fragen kommen, liebes Publikum, nehmen wir, dann machen wir die, glaube ich, in den Geschichten. Weil gerade die erste Geschichte, da geht es auch darum, dass ein katholischer Priester mit einem jungen Priester zusammen zu Hyperion reisen, weil der möchte auf Hyperion, es gibt nämlich so ein komisches Tunnelsystem, was man nicht genau versteht, und es gibt eine Handvoll von Planeten, glaube ich, im Universum, die man gefunden hat, auf denen diese uralten Systeme sind und irgendwelche Artefakte, von denen man denkt, dass das irgendwie vielleicht Gottesbeweis ähnlich genutzt werden könnte oder nicht. Er möchte auf jeden Fall, dieser katholische Priester möchte auf jeden Fall auf dem Planeten das recherchieren und herausfinden, ob das nicht so eine Art Beweis für Gott und Religion sein könnte. Gleichzeitig stellt sich dann langsam später auch raus, dass er auch ein bisschen ausgestoßen wurde. Es bleibt so ein bisschen unklar, warum er da hingehen konnte oder musste oder wollte. Aber deshalb, da kommen wir ein bisschen ins Religiöse rein. Dann, ne? Was so Speculative Fiction oder Speculative Science mäßig es gibt auf Hyperion, Zeitgräber. Zeitgräber sind Bereiche auf dem Planeten, in dem die Zeit rückwärts läuft. Und diese Zeitgräber werden umgeben von Entropiefeldern. Die Entropiefelder sind sozusagen ein Buffer, um diese Rückwärtszeit und Vorwärtszeit voneinander so zu trennen. Und das Shrike kann sich da bewegen. Ja, es kann sich in beide Richtungen der Zeit bewegen. Das braucht aber auch diese Zeitgräber nicht, sondern wir erfahren dann auch in der, ich glaube, zweiten Geschichte, das ist eher so militärische Geschichte, dass das Shrike halt da wird, mordend gezeigt wird, wie es einfach schneller und langsamer wird, wie es in der Zeit zurückgeht und vorgeht. Also das ist dadurch einfach extrem mächtig und gefühlterweise in unserer Welt, aber nicht von unserer Welt. Und das ist ja dann auch wieder so ein Thema, worum sich gerne schnell religiöse Bedürfnisse bilden, bis hin zu einer Kirche. Dann gibt es in diesem Hyperion-Universum auch noch den Technocore. Das ist im Prinzip die Verkettung von allen, also was wir jetzt sagen würden, das von 89, da gab es ja schon dann irgendwie das ARPANET und so Vernetzung, Informationsnetzwerke, Satelliten und so. Also das weitergedacht ist so der Technocore. Und der Technocore ist aber auch die Infrastruktur für die Farcaster-Portale. Und der Technocore hat also irgendwie die Fähigkeit eben, die Lichtgeschwindigkeit als Grenze auszusetzen, aber ist über Artificial Intelligence in sich selbst auch inzwischen so weit von dem, sage ich mal, menschlichen, obwohl es eben auch andere, sage ich auch wieder in Anführungszeichen, Kreaturen sind, die in diesem biologischen Raum sind, ist davon irgendwie losgelöst und hat so seine eigene Agenda, die auch dann später eine Bedeutung spielen wird. Dann gibt es eben noch eine Beschreibung, so kam ich ja drauf, von alten Reisemöglichkeiten, dass man eben im kryonischen Schlaf, also tiefgekühlt reisen konnte, dass man auch in hoher Geschwindigkeit, aber eben nicht Unterlichtgeschwindigkeit reisen konnte. Und in all diesen Reisen wird natürlich dann eine Zeitschuld angehäuft. Also Time Debt, glaube ich auch, habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber dass man eben die Zeit seiner umgebenden Menschen irgendwie verlässt. Ne? Mhm. Und es gibt dann Leute, die eben aufgrund dieses Reisens wir lernen später auch einen Dichter kennen, das ist einer der reichsten Menschen der Hegemonie, der geschätzterweise zwischen 90 und 150 Jahre alt ist, aber der aufgrund seiner frühen Reisen im Tiefschlaf eingefroren einer der letzten Menschen ist, die noch von der Erde kommen, der eine subjektive Lebenszeit von maximal 150 Jahren erlebt hat und auch modifiziert wurde, weil es so viel Kohle hat, dass er so alt werden kann, aber gleichzeitig in so einer von einem statt stationären Punkt aus betrachteten Zeit eben noch viel länger, ne? Also für sein Leben viel mehr Zeit noch überbrückt. Also Zeit ist da schon auch ein Thema, wird aber jetzt dann nicht wirklich erklärt. Also wir werden nie erfahren, wie die Farcaster schneller sein können als das Licht. Was auch noch ich vorneweg zur Struktur sagen wollte, weil deshalb habe ich auch angefangen, Serapions Brüder, Canterbury Tales und so, dass dieses Ur-Universum, habe ich gelesen, dass als Dan Simmons schon in den 70er Jahren als Grundschullehrer in Missouri gearbeitet hat, hat er seinen Schülern und Schülerinnen so Geschichten erzählt und die dann zusammengefasst zur Kurzgeschichte The Death of the Centaur, ja, die in der Sammlung von Prayer to Broken Stones abgedruckt ist. Und diese Einleitung von Harlan Ellison aus dieser Kurzgeschichtensammlung von 91, die hatte ich, glaube ich, auch in der zweiten Folge meiner Dan Simmons-Serie schon zitiert, weil er da so ein bisschen über die Entdeckung von Dan Simmons schreibt und so weiter. Und noch viel konkreter zeigt sich das aber, dass die Kurzgeschichten Die Kurzgeschichten sind insofern großartig, weil die sehr vom Genre her auch sich sehr unterscheiden. Die Art, wie geschrieben wird, sich unterscheidet und trotzdem natürlich alle auf diese Hyperion-Fragen hindeuten, auf eine gewisse Art. Aber es ist trotzdem auch interessant, dass eine der Geschichten, die fast eins zu eins da drin übernommen wird, und das wird uns nochmal begegnen im vierten Teil von Dan Simmons.
Wenn du machst so einen vierten Teil?
Immer einen vierten Teil, wow. Das hört nicht mehr auf. Wo es auch so ist, das ist, kennst du Omni Magazine? Hast du davon mal gehört?
Nee.
Das ist so ein, ich glaube, 80er, 90er Jahre. Das klingt total spannend und ich habe da auch ein paar Sachen online hinzugefunden, wo halt wirklich damals so frühe Technik und so Sachen, da hat er eine Kurzgeschichte veröffentlicht und die wurde dann auch ein essentieller Teil von dem vierten Buch, was ich besprechen möchte. Nee, fünfte besprechen, aber vierte Episode. Aber es gibt eine Story, die hieß Remembering Siri. Das ist eine Kurzgeschichte, die er 83 schon in Asimov Science Fiction Magazine veröffentlicht hat und die dann aber die letzte Geschichte, die Geschichte des Konsuls, der das Buch auch eröffnet wird. Der Konsul ist also die Person, mit der wir in das Buch einsteigen. Dann kommt, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie der heißt, ich glaube Methasen oder der, muss ich gerade nochmal gucken, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, was ich eigentlich vermeide, aber manchmal ist es dann doch notwendig. Headmasten, keine Ahnung, wie es ausspricht. Der ist Teil dieser Gesellschaft, sag ich mal, die auch mit diesen Schiffen, mit den Baumschiffen durch das Weltraum fahren. Und der sagt, I'm the true voice of the tree, als er gefragt wird, wie er denn zu Shrike und der Religion des Shrikes steht. I'm the true voice of the tree, said Headmaster. While many Templars believe that the Shrike is the avatar of punishment for those who do not feed from the root, das ist dann in seiner Religion eben, also ist der Shrike aus seiner Religion entsteht, those who do not feed from the root, whatever that means, I must consider this a heresy not founded in the covenant or the writings of the Mu'a. Also das ist dann quasi, er ist in seiner Religion und der Shrike lässt sich nur, also er könnte den, wenn überhaupt, dann nur über seine Religion erschließen. Das heißt, solche sind auch mit auf der Pilgerfahrt unterschiedliche Menschen. Der Konsul kommt in den Raum, die sitzen alle da. Sol Weintraub sagt dann irgendwann, als sie beginnen sich zu unterhalten, sollen wir uns nicht unsere Geschichten erzählen, wie wir dazu kamen. Wir wissen nicht, warum wir ausgewählt wurden, aber wir können doch zumindest erzählen, was unsere Verbindung zu Hyperion ist. Und dann beginnen die, die zu erzählen und die möchte ich jetzt alle mal kurz zusammenfassen. Und dann bin ich, glaube ich, auch schon durch.
Kurz. Ja, was heißt schon? Wir reden ja schon eine Dreiviertelstunde.
Also dann versuche ich das wirklich schnell zu machen. Und das.
Du musst dich nicht beeilen, wir haben Zeit.
Ich habe manchmal das Gefühl, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich dann sowieso nicht alles gesagt habe, was ich mir so gedacht hatte und vor allen Dingen aber auch während ich recherchiere und die Sachen so zusammenschraube, das, was ich dann so ausspucke, mir wünsche, es gäbe noch einen zweiten Versuch hinten raus. Aber, keine Ahnung, na gut.
Ja, willkommen beim ersten undurchdachten Versuch.
Ja, genau. Hier ist mein Sketch.
Nein, ich glaube, so geht's einem immer, wenn man irgendwie irgendwas erzählt. Man hat nie das Gefühl, dass man alles erfasst hat.
Also die erste Geschichte ist die Geschichte des Priesters, im Englischen The Man Who Cried God. Und zwar, da habe ich jetzt auch nochmal rausgeguckt, es ist schön gemacht, dass der Konsul alle kurz erklärt, so mit einem Satz oder zwei Sätzen, mal kurz einen Absatz und genau in der Reihenfolge, in der sie dann später auch die Geschichten erzählen. Das ist dann irgendwie ganz schön parallelisiert. Und da sagt er zu dem, der jetzt erzählt, Father Lena Hoyt, a priest of the old style Christian sect known as Catholic. Also in der Zukunft, wir sind etwa im Jahr 3000, ist die katholische Kirche nur noch eine christianische Sekte, die man eigentlich er nur noch so marginal kennt. Und es gibt einen Priester, der heißt Paul Duret, mit dem Leonard Hoyt vor vielen Jahren bei der katholischen Sekte oder Kirche nach Hyperion geschickt wurden. So. Dürer ist also der Ältere, er ist der Jüngere. Und es ist so, dass das Hoyt dann irgendwann auch wieder Hyperion verlässt und dann später aber ein Tagebuch von Dürer bekommt. Das bekommt irgendwie zugeschickt. Und das ist das Ende der Geschichte. Er einfach sein Mentor, oder wie man es nennen möchte, er wollte nach Hyperion reisen, um das so für sich zu schließen, zu lösen, zu gucken, was da passiert, weil auch das Tagebuch irgendwo einfach abbricht. Und er wollte jetzt auf die Spuren von Paul Dürer nochmal zurückgehen. In dem Tagebuch schreibt Dürer, dass er in so einem abgelegenen Teil, der wirklich schwer zu erreichen ist, da sind so ganz viele Stacheln und auch so ein bisschen wie so märchenhaft. Und das ist so getrennt, wenn man dann auch erstmal da ist, dann kommt man nicht so leicht zurück. Dann gibt es auch solche Wälder von Tesla-Bäumen. Tesla-Bäume sind so Bäume, die sich elektrisch aufladen, dann mit den Wolken quasi verbinden und einfach dann jede Nacht in Flammen aufgehen. Wobei, ich weiß nicht genau, ob es jede Nacht ist, aber regelmäßig in Flammen aufgehen, komplett verbrennen und dann halt aber wieder gleich aufwachsen.
Du weißt auch überhaupt nicht, ob es in dieser Welt Nacht gibt.
Das stand jetzt explizit auch nicht so drin, aber ich glaube, Nacht fällt als Wort.
Und wie lang die Nacht ist, ob das vielleicht so eine ganze Jahreszeit ist. Winter is coming.
Und Dürer erzählt, dass er in dieser Gegend bei dem Bikura ist. Die Bikura sind so kleine, affenähnliche Menschen, Primaten, primitiv aussehende Wesen. Er stellt dann noch irgendwie fest, die sehen alle irgendwie sehr ähnlich aus, irgendwie alle so abgerundet, also wie so domestiziert abgerundet. Die Geschlechtsteile sind auch nicht mehr wirklich ausgeprägt. Es ist alles so, wie so, als ob die Tump so verstumpft wurden über die Zeit hinweg. Und er kann sich das auch so nicht so richtig erklären, aber es beobachtet und beschreibt er so. Und er ist dann mit einem anderen Menschen, als er die besucht, und bekommt dann mit, fast per Zufall, dass die Bikura diesen anderen Menschen, mit dem er da hingewandert ist, nachts einfach die Kehle durchschneiden und den umbringen. Und er konfrontiert die an, die haben eine sehr simple, einfache Sprache, er kann es auch nicht genau verstehen, aber er hört dann irgendwie von denen, dass die halt einfach den umgebracht haben, weil er kann ja den wahren Tod haben, während er, also Dürer, er trägt ja dieses Kreuz, deshalb hat er ja den wahren Tod nicht. So, ne, deshalb haben sie ihn jetzt auch nicht umgebracht, aber der den wahren Tod haben darf, dem wollten sie den auch geben. Und er kann das irgendwie nicht so richtig für sich einordnen, was das bedeutet. Kriegt dann aber mit, ich glaube, einer von denen stürzt dann mal so einen Cliff runter. Und obwohl die alle so ähnlich aussehen, hat das Gefühl am nächsten Tag, dass der wieder da ist, obwohl der dann hunderte von Metern runtergestürzt ist.
Also ein bisschen wie bei Ilium, der vom Dinosaurier gefressen wird, dann auch wieder da ist.
Und da ist es dann so, dass er denen dann so ein bisschen folgt und dann einfach mal so mitgeht, als er mitbekommt, dass die durch so eine Treppe, Außentreppe quasi, ganz schmalen Pfad runterlaufen. Er traut sich, er macht das auch mit. Und er kommt dann unten so ein Hüllensystem rein. Und diese Hüllensysteme ist ja das, was eben auf dieser Handvoll von Planeten gefunden wurde. Und in diesen Höhlen ist eigentlich nie irgendwas drin. Aber als er dann da drin ist, und dann wird er, glaube ich, von einem sogar noch in so einen extra Raum geführt in dem Moment, und das erinnerte mich so ein bisschen an den beschriebenen Raum in Song of Kali, ist das Shrike. Da. Ja. Und das Shrike gibt ihm, also er begegnet dem Shrike und als er dann aus der Höhle wieder hervorkommt, ich glaube, er wird ohnmächtig, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hat er dann die Kruziform, so heißt es, die Bikura nennen das mal Kruziform. Ne? Und er dachte, die meinten das Kreuz, was er auf der Brust trägt, aber das Kruziform ist so eine Art Virus, der auch die Form des Kreuzes hat, der auf dem Brustbein dran ist, und Dürer hat den dann, der dann auch so veradert ist mit deinem Körper. Und wenn du die Kruziform hast, Bukura haben alle auch die Kruziform, die können nicht sterben. Und die werden immer wieder auferstehen. Und scheinbar, das ist dann so die Hypothese, die nicht explizit, deshalb werden die auch immer rundgeschmirkelter, weil irgendwie scheint sich diese auferstehen. Aber da geht es eben nicht wie bei Ilium darum, dass man so in den Ring gefahrcastet wird und da repariert und zurückgeschickt, sondern ja, das ist eben dieses virenähnliche parasitäre System oder wie auch immer, was sich da wirklich mit deinem Knochen und deinem Gewebe verbindet.
Das erinnert mich so ein bisschen wie bei The Expanse, als die Tochter von dem einen dann auch befallen ist von dem
Protomolekül.
Protomolekül, da wird sie ja auch, da siehst du auch ja, diese das fluoreszierende Flüssigkeit, die dann in den Adern pulsiert und alles so.
Ja. Und das sind eben so, glaube ich, so Bilder, die immer irgendwie auch funktionieren, die man dann wie so Tarotkarten vielleicht auch aneinanderreihen kann und dann erzählen die selber schon eine Geschichte. Also Bilder, wo wir sofort denken, ah, okay, so als ob man, ah, diese Tür, ne? Also biologisch ja. Alien auch, ne? So ans Gesicht der Facehugger. Ja, ja. Also dieses Bild wird da gemacht. Und Dürer, kommt dann eben in die Verzweiflung. Ich glaube, er versucht sie auch umzubringen, kommt dann aber auch irgendwie wieder. Aber ist dann quasi durch diese Kruziform nicht mehr tot zu kriegen. Und das wird dann nicht genau erklärt, wie es dann so aufhört. Und der jüngere Priester, der dann eben dann nochmal hinfährt, der kommt im Endeffekt dann in diesen Wald mit den Tesla-Bäumen und sieht dann dort, hat sich der Dürer an einen Tesla-Baum gefesselt, damit er da endlich den Tod, den wahren Tod wiederfinden kann, trotz Kruziform. Was aber nicht geklappt hat. Also jedes Mal, wenn der Tesla-Baum dann irgendwie in Flammen aufgeht, verbrennt er einen lebendigen Körper. Also natürlich auch, wenn man katholische Kirche, das ist diese, wie so Jesus hoch 5. Ne? Ja. Also wirklich gekreuzigt, jedes Mal die Schuld irgendwie auf sich ladend, verbrennend und da festgefesselt. Und dann aber kommt er wieder zum Leben, hängt an dem Baum, wird wieder verbrannt und immer fort und eben über diese ganze Zeit auch, und das ist das Bild
halt abgeschmückelt.
Er wird immer mehr abgeschmückelt.
Ein bisschen wie bei Sisyphos, ne? Oder wie heißt der denn immer die Leber weggefressen bekommt? Prometheus.
Prometheus?
Glaube ich, oder? Ja, der griechische Held. Aber er erinnert mich auch so ein bisschen an die Geschichte, jetzt an eine Episode Pasolini, der auch dieses ambivalente Verhältnis zur Kirche hat und Heretiker ist und immer wieder so in seinen Filmen dann diese Figuren verwendet von Gläubiger und Priester und dann aber auch so das ganze Subproletariat dann auch mit inszeniert.
Ja.
Das war jetzt Geschichte 1.
Das ist die Geschichte 1, die damit endet, ohne Plot-Spoiler, aber ich fand es ein schönes Motiv, dass wir dann erfahren, dass der junge Priester die Kruziform beim verbrannten Älteren irgendwie berührt und dann fällt die runter, aber haftet ihm dann an. Und er hat dann sogar zwei. Er hatte nämlich auch
okay, schon er ist dann stigmatisiert.
Er ist dann doppelt kruziformisiert. Die zweite Geschichte ist eine militärische Geschichte. Da hat man eher so das Gefühl, das könnte wirklich ein eigenständiger Film auch sein, den man nicht gucken würde, aber wo man auch schon weiß, wie der läuft, so Starship Troopers mäßig. Also da ist dann
Starship, oder?
Starship Troopers, genau. Da ist dann wirklich das Gegenüber, das Schießen, das Kämpfen, das ist da irgendwie so drin. Und auch da ist wieder so eine Analogie. Der Colonel Fedman Cassatt, über den wir jetzt sprechen, der wird nämlich der Butcher of South Brescia genannt. Und der Name von Fred Johnson, der uns nicht eingefallen ist, beim ersten Mal, als wir über The Expanse gesprochen haben, wird ja The Butcher of Anderson Station.
Ja, The Butcher.
Und in beiden Fällen ist es sogar so, dass das irgendwie militärische Leader waren, die einen Erfolg hatten. Deshalb haben die diesen Butcher-Titel bekommen, so eine Form von Ehrung und Furcht und Entwertung. Und gleichzeitig aber sich dann auch aus diesem Krieg zurückgezogen haben und eher Frieden stiften wollten. Das war bei ihm auch so. Und bei dem ist die Geschichte so, dass er erzählt dann, alle erzählen so ein bisschen widerwillig, aber fangen dann irgendwie an. Er war halt noch in der Ausbildung in Force. Force ist die Militärakademie auf dem Mars, auch das nicht unähnlich.
Ja, stimmt, das ist ja auch bei Expanse. Ja.
Und da wird dann eben Schlachten werden da simuliert. Und in einer Simulationsschlacht, in der er kämpft, taucht aus dem Nichts eine Frau auf. Das Frauenbild da ist auch so ein bisschen
80er.
Ja, weiß gar nicht, mehr sagen soll. Also die Frau, was die macht, ist einfach, die ist nackt und feucht und setzt sich auf seinen Schwanz und dann haben die halt Sex. Also das passiert einfach so.
Okay.
Die sagt nichts, also es ist wie so eine Teenager-Fantasie.
Eine Projektion quasi.
Ja, und das ist dann auch irgendwie so ein, so sag ich mal, wenn man jetzt sagt, was ich ja meinte, Dan Simmons kann auch so schön unterschiedliche Genres auskauen und ausrollen, dass das jetzt irgendwie einfach schon von vornherein so ein ganz anderes Setting ist. Du bist echt so ein bisschen perplex, das Gefühl, das ist ein anderer Autor. Die fühlt sich komplett anders an, diese Geschichte. Und diese immer wieder mal erscheint ihm das, erscheint ihm diese Frau, und die haben immer wieder Sex, aber eben nur in der Simulation auf der Ausbildungsakademie. Er findet die auch gar nicht. Und sie taucht dann aber doch nochmal auf, als er eine echte Schlacht kämpft. Das ist dann, glaube ich, sogar die Schlacht, weshalb er danach der Butcher of South Brescia heißt. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Sie erscheint ihm, glaube ich, nur im Traum. Kann aber auch mit ihm nicht Kontakt aufnehmen, aber es kommt eben Hyperion ins Spiel. Sorry, da bin ich jetzt auch ein bisschen blank gerade. Und er ist auf der Rückreise von dieser Butcher of South Brescia Schlacht, und von Austers wird sein Raumschiff überfallen. Und das ist dann auch wirklich so richtig Science Fiction, in Anführungszeichen, wie man sich vorstellt. Da wird erklärt, wo der Druck abfällt, kein Druck, welche Waffen, wie die aussehen, Armer, welche Durchschlagskraft. Also du bist dann wirklich so drin. Es ist gut geschrieben, es macht Spaß, das auch zu lesen. Aber man hat immer so das Gefühl, das ist auch ein bisschen zu martialisch, als dass man es genießen könnte. So. Und richtig Military Science Fiction. Er schafft es dann auf so einen Escape Pod und fliegt auf Hyperion, kommt unten auf Hyperion an. Ein Austerschiff hat ihn aber gespottet und verfolgt, die landen auch, und dann erscheint das Shrike. Also jetzt erleben wir es erstmal Shrike auch in dieser Geschichte in Action, weil das Shrike, und das ist sehr brutal auch beschrieben, diese kompletten Auster alle so zerfleischt. Ne? Mhm. Und in dieser Schlacht, das Shrike, da sehen wir auch, dass es schnell und langsam vorwärts, rückwärts, Zeit, also all das passiert einfach um diesen Connell drumherum. Und dann erscheint wieder diese Frau, die jetzt dann auf Hyperion auch wirklich auch nochmal mit ihm schläft. Und während sie Sex haben, verwandelt sie sich aber. Und da kommen dann auch so Stahlklingen aus den Zähnen, rote Augen und so ein bisschen das Shrike-hafte. Und er kriegt so eine Vision von einem alle Hegemonie Planeten umfassenden Kampf, den er mit verschuldet oder sowas, wird ohnmächtig, und als er aufwacht, ist sie weg. Und ja, und das ist sein Wunsch gewesen, nochmal nach Hyperion zu kommen. Damit endet dann seine Geschichte.
Okay.
Dann haben wir im dritten Teil den Dichter. Das ist Martin Silenius, der hier beschrieben wird als: Martin Silenius was pleasantly demonic, also dämonisch so. The poet's silver hair had been cropped into rough-hewn bangs, also so einfach zusammengeschnippelte Frisur. Martin Silenius erinnert mich so ein bisschen an den Dämon in Ilium auf der Erde. Also der ist so ein aus der Form gekommener, alkoholisierter und auch eben sehr, sehr alter, weil er so reich war, hat er diese ganzen Modifikationen machen lassen. Der leuchtet auch so ein bisschen bläulich, was dann auch so ein bisschen wieder an die Protomolekülfarbe erinnert von The Expanse, wobei ich das jetzt gar nicht so austreten möchte und vergleichen möchte. Er ist aber Dichter, und er ist einer der letzten Menschen, mit denen man jetzt noch sprechen kann, sie von der sterbenden Erde kommen. Und er ist reich geworden, auch mit einer, Hyperion ist ja auch von Keats ein unvollendetes Gedicht, und darauf zielt das dann irgendwie ab. Martin Silenius hat quasi über die sterbende Erde ein Gedichtband geschrieben, der wurde verlegt, und innerhalb von Minuten, weil das war dann auch schon irgendwie bei Dan Simmons 89 klar, dass man in der Zukunft was veröffentlicht und innerhalb von Minuten entscheidet sich, ob es ein Erfolg ist oder nicht. Und innerhalb von Minuten war dann der reichste Mensch des Universums. Ja? Und geschrieben hat er es allerdings auf so einem Planeten, wo er, nachdem er einen Hirnschlag hatte, in diesem tiefgekühlten Flug als Arbeiter ums Überleben kämpfte, kaum sprechen konnte, und dann war er auf einmal einer der reichsten. Und der erzählt, dass er in seiner Geschichte halt diese The Dying Earth-Reihe geschrieben hat. War ein Riesenerfolg. Seine Lektorin hat aber so ein paar Sachen weggekürzt. Er wollte es dann halt nochmal im zweiten Anlauf seine eigenen Sachen schreiben über die Zeit auf diesem gefangenen Planeten oder auf diesem Arbeitsplaneten. Das Buch total gefloppt, das war auch innerhalb von Minuten klar. Ne? Und dann hat er so irgendwie so ein bisschen einfach mit seinem vielen Geld sich so eine Wohnung gekauft, die hat die auch schon mal erwähnt, wo jeder Zimmer eine eigene Fahrkastentür auf einem anderen Planeten war. Ne? Und zum Beispiel ist seine Toilette ist einfach so eine kleine Insel oder so eine Plattform, glaube ich, die schwimmt mitten auf dem Ozean, wo man überhaupt dann eben auf dem Klo sitzt und gar nichts um sich herum hat, auch nichts braucht. Man sitzt einfach und kackt in den Ozean rein und geht durch die Tür, ist wieder bei sich zu Hause. Also diesen ganzen Reichtum auch irgendwie so umgesetzt hat, aber dann trotzdem, wie es wohl bei vielen ist, die diesen Reichtum haben und das Alter erreichen, die werden fast schon von innen heraus manchmal so ein bisschen mad, also verrückt. Zumindest beschreibt das der Konsul, als er den vorstellt uns, beschreibt er ein bisschen, he was mad, I could see he was mad oder sowas in der Art. Kommt man hier durch? Jetzt sind wir inzwischen am Potsdamer Platz. Und ja, diesen Weg bin ich noch nie gegangen, bin ich gespannt. Ich glaube, es geht nicht, aber vielleicht.
Machen wir, gucken.
Und die Geschichte von Silenius, der Bezug zu Hyperion, der sich dann irgendwie rausstellt, ist, er folgte so einem anderen Dichter oder so ein Typ, der hieß Billy, und Billy hat irgendwie seine Skripte, die er so geschrieben hat, erstmal alle verbrannt, hat dann später aber, nee, ich glaube, da kann man wirklich,
nee, kann man nicht durch,
und ist dann, glaube ich, aber mit Billy zusammen auf die Stadt Kiez, ja, Hyperion Kiez, auf Hyperion die Stadt Kiez gezogen, und dort hat er mit sich Billy quasi wie so ein Follower, ne? Der ist immer hinterhergereist und so. Und Billy wurde dann aber vom Shrike wohl umgebracht und auch, wenn ich mich recht erinnere, aufgespießt. Hat jemand am Anfang gesagt, der Shrike spießt auf. Es gibt so einen Metallbaum in diesen Time Tombs, auf die auch Pilger, wenn du als Pilger zu Hyperion willst, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass du auf diesem Metallbaum aufgespießt endest. Wenn du es allerdings überlebst, dann bekommst du irgendwas vom Shrike, aber auch das wird nicht erklärt.
Okay.
Aber auf jeden Fall wurde Billy vom Shrike umgebracht, und danach hat Martin Silenius das Shrike nie wieder erlebt, gesehen oder wahrgenommen und reist jetzt zu Hyperion, weil er sich eingestehen musste, dass das Shrike seine neue Muse ist. Das ist dann so ein bisschen der Twist, dieses Zerstörende.
Okay.
Dann kommt Sol Weintraub.
Das ist die vierte Geschichte.
Die vierte Geschichte. In der vierten Geschichte, die wird vorge... weiß jetzt auch nicht, wie es im Deutschen heißt, aber der Konsul stellt Sol Weintraub vor als... steht dann, the Consul had heard tales of the wandering Jew and his hopeless quest. Also the wandering Jew kommt ja auch eben diese Hexe aus der alten Erde in Ilium vor, also dieses Motiv The Wandering Jew wird hier auch nochmal aufgegriffen. Sol Weintraub ist mit einem kleinen Baby auf dem Arm da. Das kleine Baby ist sehr, sehr ruhig, kann man nur beneiden. Manchmal quakt es ein bisschen, dann bewegt es kurz, dann kann die Geschichte weitergehen, aber es ist nie so, dass immer sagen muss, sorry, ich muss wickeln oder so, das passiert nicht, aber wir erzählen sich die Geschichten, und dieses Baby ist aber auch da. Die Geschichte ist die, dass das war seine Tochter, Name habe ich vergessen, die auf die als ausgebildete Archäologin auf Hyperion gefahren ist, um diese Zeitgräber zu erforschen. Da gab es eben auch so Gänge, da war aber nie irgendwas drin, aber eines Nachts, als sie dann in diesen Gängen drin war, passiert was, die Geräte fallen aus, es wird alles anders, Licht erscheint, neue Türen erscheinen, die Geräte zeigen Räume an, die eigentlich nicht da sein könnten, hinter wo man schon ewig geforscht hat, und dann gehen Türen auf und so, und sie wird dann auf einmal, hat Angst, weil sie das Gefühl hat, sie wird verfolgt, und dann, auch da weiß ich nicht mehr genau, wie es passiert, ich glaube dann irgendwie ohnmächtig, sie wacht wieder auf, aber das Shrike war da irgendwie involviert in der Nähe eben dieser Zeitgräber, und sie kommt dann wieder raus. Am Anfang merkt man nicht, dass sich irgendwas verändert hat, aber es zeigt sich dann sehr schnell, dass sie die, wie es da heißt, Merlins Krankheit hat. Was ich ganz interessant finde, weil Merlins Krankheit bedeutet ja, es gibt eine Diagnose, das heißt, es gibt es nicht nur einmal, diese Anomalie. Und die Anomalie ist das, was wir, fällt mir das gerade nicht ein, von Fitzgerald, diese Geschichte, Benjamin Buttons. Sie wird immer jünger. Okay. Ja? Und er trägt eben seine Tochter auf dem Arm. Und die Geschichte ist die, dass er und seine Frau dieses Kind jeden Tag wurde das Kind geboren und hat die Zukunft vergessen. Also war quasi in dem, es gab eigentlich nur eine Vergangenheit in der Zukunft. Es wusste immer weniger. Und die mussten jeden Tag, je klein das auch wurde, immer wieder alles erfinden, bis es dann irgendwann auch nicht mehr gefragt hat, was jetzt nur noch ein Baby war. Beide, er und seine Frau, hatten nie darüber gesprochen, aber unabhängig voneinander immer schon diesen Traum von diesem metallenen Gesicht mit den roten Augen, das ihnen befahl, das Kind nach Hyperion zu bringen und dem Shrike zu geben. Als sie dann darüber reden, entscheiden sie es auch zu tun. Die Frau von Sovantrop stirbt, aber er ist dann alleine. Und Hyperion, muss man auch noch sagen, ist halt nicht durch Fahrkaste erschlossen und in so einem Randgebiet und ist alles so kriegerisch und die Aussetzung ist halt das auch, das hatte ich am Anfang, sondern das ist die letzte von der Church of Shrike genehmigte Pilgerfahrt. Danach geht nichts mehr und da wollten halt ganz viele noch hin und er ist dann, hat dann versucht, seine Geschichte auch über die Medien im Technocore oder Techcore, weiß nicht mehr genau, wie es heißt, Kund zu tun, um da einfach auch so eine gewisse Gravitas zu bekommen, dass er noch da auf diese letzte Pilgerfahrt mit darf. Ja. Das ist jetzt also die vierte von den sieben Geschichten. Und nach dieser Geschichte ist es so, dass die mitbekommen und sich das dann aus so einer, aus so einem Ort auf diesem Baumschiff anschauen, dass das Baumschiff angegriffen wird von Austern und die beginnen es zu zerstören, während sie auf der Fahrt da zu Hyperion sind. Der Kapitän des Schiffes, ne, also Het Mastheen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, der reagiert da gar nicht so richtig drauf, der zieht sich dann einfach so zurück. Und obwohl er einer der Pilger ist, am nächsten Tag ist er einfach verschollen, er ist weg. Wir finden ihn nicht mehr oder wir kriegen nicht mehr mit. Das Einzige ist, in seiner Kabine ist halt überall Blut, aber er wird auf dem ganzen Schiff nicht mehr gefunden. Das heißt, da waren es nur noch sechs und nach der vierten Geschichte haben wir also jetzt nur noch zwei Geschichten. Es gibt dann die Geschichte der Privatdetektivin, die ist Braun Lamia. Und Braun Lamia...
Das ist die fünfte Geschichte.
Das ist jetzt die fünfte Geschichte. Braun Lamia, the detective, die ist Detektivin. The detective stared at the console with such intensity that he could feel the pressure of her gaze, even after she looked away. Also die ist als Detektivin eine sehr starke Präsenz. Wir erleben dann später auch noch zum Schluss, dass sie auch nicht eine Person ist, sondern zwei Personen, weil sie das Bewusstsein von einem Cybrid, einem Zybrid, also menschlicher Körper, der von einer Technocore-KI kontrolliert wird, in ihrem Fall hieß der Johnny, den hat sie, bevor Johnny im echten Raum starb, hatte sie dessen Identität, Bewusstsein, wie auch immer, in sich geladen. Also sie ist immer auch zu zweit. Braun Lamia ist Privatdetektivin und dieser Klient, Johnny, der möchte Dinge über den Technocore rausfinden. Der möchte irgendwie ein bisschen besser verstehen, was da irgendwie so läuft. Und die beiden sind dann auch einmal auf so einem Planet, der ein bisschen wie die alte Erde aussieht. Die Erde gibt es nicht mehr, muss man dazu sagen, weil da gab es ein Experiment, in dem ein schwarzes Loch entstand, was die ganze Erde verschluckt hatte. The Dying Earth. Ne? Also Silenius hat die sterbende Erde noch mitbekommen und ist entkommen. Und da ist es wie so eine Nachbildung der alten Erde, was uns dann wiederum natürlich auch an Ilium erinnert. Weil in Ilium... Jetzt haben wir uns hier ein bisschen eingesperrt. Wir sind jetzt gerade da am Potsdamer Platz, wo diese Wippen sind, die dann leider irgendwann festgemacht wurden, dass sich keiner wehtun kann. Und eins meiner Lieblingsgebäude hier am Potsdamer Platz ist dieser Komplex. Ich finde den so großartig.
Ja, der sieht aus wie so ein Bauprojekt in den 70er Jahren, eine Terrassenwohnung.
Ja, aber gleichzeitig finde ich auch, wie, wenn wir jetzt von Ilium sprechen, wie so eine Architektur, wie sie dann in so den Ringen um die Erde irgendwie umgesetzt wird. Ne? Was so gleichzeitig total techie aussieht, aber irgendwie auch billig. Ja. So, ne? Also beides gleichzeitig.
Ja. Jetzt klettern wir hier mal kurz hoch,
um geradeaus weiterzulaufen.
Wir sind ganz fit. Wir müssen noch trainieren für unsere Hüttenwanderung.
Braun Lamia ist das ist so ein bisschen die, heißt ja auch The Long Goodbye. Ne? Das ist ja eine Referenz auf diese Noir-ähnlichen Detektivgeschichten. Und ist auch wieder anders beschrieben vom Stil. Und auch wenn es dann darum geht, dass die zum Beispiel Johnny und sie mit so Kampfanzügen auf so einem Planeten kämpfen, wo diese Anzüge eben auch mit ihrem Wahrnehmungssystem also und selbst mit KI ausgestattet ist. Also das wird alles irgendwie auch sehr militärisch erklärt. Und trotzdem ist es irgendwie eine Detektivgeschichte. Du hast ein anderes Grundgefühl. Auch da finde ich wieder, dass Simmons einfach so vielfältig schreiben kann. Auch viele von den kürzeren Büchern sind so genremäßig immer sehr, sehr unterschiedlich. Man hat ja schon mal gesagt, manchmal dann eher so Horror, Stephen King angelehnt. Aber manche sind dann auch wirklich so eher so Militär angelehnt. Und in dieser ist es halt so eine Noir-Detektivgeschichte. Und was die beiden rausfinden, was sozusagen ein Baustein ist, ist, dass der Technocore in sich selbst drei unterschiedliche Ansätze hat, wie man jetzt mit seiner eigenen Entwicklung auch in Bezug auf die, in Anführungszeichen, Menschheit, also das gesamte die Biosphäre so umzugehen hat. Soll man jetzt so eine gottgleiche, singuläre Intelligenz schaffen? Soll man versuchen, im Sinne auch von so einer Hegemonie, ein Zusammenleben zwischen Techno und biologischen Intelligenzen aufrechtzuerhalten? Und das Dritte ist mir jetzt gerade entfallen. Aber das sind dann diese Sachen, von denen sie halt rausfinden, dass halt im Technocore da auch unterschiedliche Strategien vertreten werden. Und eine Sache, die auch noch rauskommt über die Fahrkassensysteme, und ich glaube, das ist in der Geschichte, aber vielleicht auch erst im zweiten Band, bin ich mir nicht sicher, aber ich erwähne es jetzt einfach mal, ist, dass Technocore ja das Fahrkaster-Infrastruktur zur Verfügung steht, aber jedes Mal, wenn ein Mensch oder ein Lebewesen diesen Fahrkassensystem benutzt, das Technocore davon einen Gewinn hat. Also irgendwie ist es, das ist nicht so gut erklärt, aber
so ein bisschen wie bei das Word, ne? Wenn du dann irgendwo im Word was mitnimmst,
ja,
gibt's dann auch irgendwie einen Austausch. Du kriegst dann halt auch irgendwie so ein Wesen aus dem Word, wenn du halt.
Das ist Jeff Noon, die Referenz. Jeff Noon,
genau.
Ja, ja. Genau. Und da ist es, fühlt sich's für mich eher so ein bisschen an, wie was man heute auch so diskutiert. Zum Beispiel, was ist deine, nutzt du Google als Suchmaschine oder nicht? Weil du möchtest halt nicht, dass was von dir irgendwo
okay, so ein
verwertet
Fingerprint
wird.
Dann, ja.
Ja, also du wirst ja, immer kontrollierbarer.
Das ist aber ein ziemlich genial so gedacht, ne?
In die Zukunft
der rein. Zeit.
Ja. Das finde ich also, aber
Zahlen
das ist das,
mit Daten.
Das Gefühl, was so entsteht. Also du gehst ja durch Fahrcast und danach weiß der Technocore mehr über dich.
Ja.
Und nicht nur eben Bewegungsprotokolle natürlich, aber auch eben so
molekulare Proteinfaltung.
Ja, wie es halt anfühlt, ist halt eben dieses Google-Wesen, sage ich mal.
Ja, ja,
also du
ja,
bist halt im Internet unterwegs und so während du da...
Digitale Identität.
Ja, da bist du in deinem Freiheitsraum immer mehr eingeschränkt, in dem Raum, in dem du versuchst, dich frei zu bewegen. Ne? Das,
ja,
das
ja,
ist so das, was da rauskommt. Und was interessant ist, dass das Lamia dann eben Johnny, der getötet wird, auf sich lädt, also in ihren Speicher im Schädel so reinlädt und dann von der, ich glaube, Church of Shrike oder so, bekommt sie dann Asyl unter der Bedingung, dass sie auch auf diese letzte Pilgerfahrt geht. Aber warum wird dann nicht erklärt?
Aha.
Also sie hatte keine intrinsische Motivation, nach Hyperion zu gehen, sondern extrinsisch sozusagen, weil sie dieses Asyl wahrgenommen hat und dann ist sie dann dahin gefahren. Sie weiß aber nicht genau, was sie erlebt. Und wir werden dann aber im zweiten Teil von der Hyperion-Serie, die sind aber meiner Meinung nach alle nicht mehr so gut wie der erste Teil.
Ja.
Hatte ich auch schon oft gesagt, bei Dan Simmons sind die weiteren Teile meiner Meinung nach immer nicht so stark. Und die sechste Geschichte ist die Geschichte des Konsuls selbst. Das ist Remembering Ciri. Und da erzählt der Konsul die Geschichte eines Planeten, der hauptsächlich aus Meer besteht. Wunderschön, so Fanparadiesmäßig, palmmäßig kann man sich das vorstellen. Wo eine sehr so hippieske Native Menschheit sich ansiedelt, also wird schon besiedelt von Menschen, aber die haben kein Fahrkastensystem, die machen so ihr Ding, ihre eigene Welt, ne? wie so eine Kommune, die irgendwie nicht angedockt ist. Und dann kommt aber die Hegemonie in Kontakt und möchte unbedingt da Fahrkaster, weil es ein toller Touri-Planet ist. Und einer der Menschen, die da die Fahrkaster mit installieren sollen, verliebt sich in eine Frau, die auch auf dem Planeten wohnt. Und immer wenn er wegreist und wieder herreist, ist aufgrund dieser Zeitschuld, die er anhäuft, ist sie halt immer signifikant älter als er. Und die bleiben aber trotzdem ein Paar. Für ihn vergehen einfach nur wenige Jahre, aber für sie vergeht quasi das ganze Leben.
So ein bisschen wie der Mann, der durch die Zeit reist. Kennst du den Roman? Der war vor irgendwie 15 Jahren. Es gibt auch eine Verfilmung.
Nee, kann ich nicht.
Der ist eigentlich so, also ein ganz schönes Zeitreisen-Paradox.
Ja.
Also auch eine Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann. Ich habe es aus ihrer Perspektive teilweise geschrieben. Und der reist halt durch die Zeit, er weiß nicht, wann es passiert. Und wenn es passiert, dann ist halt auf einmal so nackt und hat keine Kleider. Ne?
Der Astronaut's Wife.
Astronaut's Wife ist, glaube ich, nochmal eine andere Adaption davon.
Ah, okay, gut.
Aber es gibt, es ist mehr so in den 2000ern dann in New York angesiedelt. Und er weiß mehr als sie und teilweise weniger. Also es ist halt so, weil er so immer springt. Und das ist, und gibt's halt nochmal so am Ende nochmal eine Begegnung zwischen den beiden. Aber es ist toll. Toller Film. Also tolles Buch.
Ja. Okay. Muss ich mir dann reinziehen, wenn ich durch bin.
Reinziehen?
Reinziehen. Jetzt sind wir mitten in Potze angekommen.
Jetzt sind wir im Epizentrum des...
Ich fasse das jetzt kurz zusammen, weil hier ist, glaube ich, auch ein guter Schluss. Zum Schluss entscheiden die ursprünglichen BesiedlerInnen des Planeten, dass sie das Fahrkastensystem zerstören wollen, und darauf kriegen sie dann den kompletten Ärger der Hegemonie auf sich, und die Hegemonie zerstört dann den Planeten auch in einer Form, in der dann die Touristen es wahrscheinlich nicht mehr so dramatisch hätten komplett zerstören können. Das ist dann das Ende der Geschichte. Und was der Konsul dann beichtet, ist, dass er... Und jetzt könnte ich Plot spoilern oder nicht? Was meinst du, soll ich Plot spoilern?
Wir können ja jetzt einen Trailer mit Plot Spoiler einblenden. Ich habe das beim anderen Podcast gehört. So ein Plot Spoiler! Skip!
Dass er nämlich das Enkelkind von dieser Liebesbeziehung von diesen beiden ist.
Oh, okay.
Und dass er als Rache an...
Sperma mit.
Nee, er als Rache. Jetzt ist er Konsul. Sein ganzes Leben hat er darauf angelegt, die Rache üben zu können. Er hat schon mit den Austers einen Pakt abgeschlossen und hat wohl schon irgendein Gerät aktiviert, was dazu führen wird, wahrscheinlich, dass alles zerstört wird, alles Lebende zerstört wird. Und wie das mit Hyperion verknüpft ist, weiß ich nicht mehr genau, aber das ist quasi dann der Konsul, der uns irgendwie so als der nahbarste, ähnlichste, netteste Erzähler so
begleitet. Das ist doch immer so, hast du noch nichts gelernt, Mensch. Der netteste, wo man das schnellste Vertrauen zu hat im Film, ist derjenige, der alle platt macht mit der Kettensäge am Ende.
So, und das sind die Kurzgeschichten. Und Remembering Ciri ist, wie gesagt, die Geschichte, die schon 6-7 Jahre vor Hyperion fast identisch erschienen ist und da reingesetzt wurde. Und dahinter passiert dann nicht mehr so viel. Die landen auf Hyperion, die müssen dann mit dem Schiff fahren, mit so einer Seilbahn fahren, sind irgendwie so unterwegs, um dann zu diesen Zeitgräbern zu kommen. Und man muss schon als Leser und Leserin dann irgendwie runterschlucken, dass das in Anführungszeichen Finale, dieses Bild von denen, wir gehen auf die Zeitgräber zu, jetzt geht's los, das ist das Ende. Und dann gibt es im zweiten Teil...
Okay, es ist ein Cliffhanger.
Es gibt einen zweiten Teil. Und im zweiten Teil ist aber eine sehr andere Erzählform und auch eine gute Geschichte, aber hatte viele Längen und hat einfach nicht, finde ich, so diese Lebenden gehabt. Und Fazit für mich war halt zu sagen, ja, das ist jetzt kein Science-Fiction so klassischerweise, hat aber unglaublich, hat einen Hugo Award auch bekommen, hat einfach unglaublich viel positive Kritiken bekommen und ich finde es auch völlig gerechtfertigt, weil... Wenn man jetzt mit so einem Hard-Sci-Fi-Denken drangeht, dann ist es vielleicht alles nicht gut erklärt und diese Möglichkeitsräume, die man dann erschaffen kann, indem man über, keine Ahnung, über, was wir bei The Expanse ja auch schon angesprochen haben, diese, was ist denn jetzt in diesem subatomaren Raum, könnte es nicht sein, dass, also diese ganzen Sachen, ne? So, das macht er nicht, sondern der baut halt einfach solche Bilder auf, macht hier sehr unterschiedliche Geschichten, die sich einfach auch in ihrem Stil eben auf Noir-Detektivgeschichten der 40er Jahre beziehen und schafft dadurch aber irgendwie so einen Raum, der total Spaß macht, da durchzulaufen. Es ist im Prinzip nicht so wie so ein Donkey Kong-Level-Spiel, wo man Screen für Screen durchleben muss, sondern eher so wie so eine freie Welt, in der man frei fahren kann. Also so erlebe ich das.
Ja.
Ich finde es total schön und einfach auch viel besser geschrieben, als ich das jetzt erzählen oder vorlesen konnte. Und deshalb macht es dann auch einfach Spaß zu lesen. Und damit, liebes Publikum und Flo, Schluss.
Sind wir am Ende der Episode und wir sind eigentlich auch ein Einschlafen-Podcast. Also für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die bis hierhin gekommen sind, herzlichen Glückwunsch. Besucht uns auch auf unserer Internetseite eigentlich-podcast.de. Gebt uns Bewertungen in einschlägigen Podcast-Portalen. Wir sind ja jetzt auch auf Spotify. Haben wir uns mal angemeldet, um zu gucken, wie da die Resonanz ist. Also Spotify, Apple Podcast und wie auch immer. Bewertet uns gut, hoffe ich. Wenn nicht, empfehlt uns weiter. Insofern... macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich will kurz über Imperium reden.